Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Beginnen wollen wir wie an fast jedem Vormittag mit unserem täglichen Blick in die Universitätsklinik Köln. Dort erfahren wir von den Menschen, die dort arbeiten, vor welche Herausforderungen sie durch die Pandemie bei ihrer täglichen Arbeit gestellt werden. Am Telefon begrüße ich heute Dr. Matthias Kochanek. Er ist Oberarzt an der internistischen Intensivstation der Uniklinik in Köln. Guten Morgen, Herr Dr. Kochanek.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Die internistische Intensivstation an der Uniklinik ist bei der Corona-Pandemie der zentrale Ort für die besonders schweren Fälle. Wie viele Covid-19-Patienten sind bei Ihnen in Behandlung?
Ja, wir haben jetzt bislang in der ganzen Krise jetzt ca. 23 Patienten hier bei uns auf der Intensivstation gehabt, die also den schwersten Verlauf haben, wo eine intensivpflichtige Aufnahme notwendig ist. Das ist verhältnismäßig für unsere Verhältnisse noch relativ gut, muss ich sagen. Es hat unsere Kapazitäten Gott sei Dank nicht überlastet, überhitzt, wie so in anderen Krankenhäusern zu hören waren. Ich bin froh darum auf der einen Seite, weil es zeigt doch, dass die Maßnahmen einigermaßen gut gegriffen haben und wir waren auch Gott sei Dank ein bisschen später dran im Verlauf bezüglich zum Beispiel Vergleich München, Freiburg oder auch die europäischen Länder wie Italien und Frankreich.
Wie lange bleiben die Patienten bei Ihnen auf der Intensivstation?
Also wir haben in den bisherigen Auswertungen sehen wir so, dass die Patienten im Vergleich zu normalen schwerst lungenerkrankten Patienten doch schon länger bleiben. Also im Schnitt sind sie ungefähr 15 bis 21 Tage bei uns. Das hängt natürlich auch immer ab vom Ausmaß der Schwere der Erkrankung. Soll heißen, die Patienten, die jetzt zum Beispiel nicht beatmet werden müssen, sind eher kürzer bei uns auf der Intensivstation. Das handelt sich bei denen so um die 7 bis 10 Tage. Aber die, die intubiert beatmet sind, haben doch schon einen relativ langen Verlauf. Und der längste Patient liegt jetzt hier eigentlich seit gut 5,5 Wochen bei uns auf der Intensivstation.
Und wenn die Patienten dann die Intensivstation verlassen, weil es ihnen auch besser geht, ist dann alles ausgestanden oder macht sich das Virus weiter bemerkbar?
Das Virus eigentlich direkt nicht mehr. Wir haben eigentlich mehr so die ganzen Kollateralschäden, die wir auf der Intensivstation natürlich haben. Die Patienten sind lange intubiert beatmet, also an der künstlichen Beatmungsmaschine, verlieren sehr viel Muskelmasse, müssen quasi wieder komplett aufgebaut werden. Das heißt Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, sprich alles das, was normalerweise auch bei anderen intensivpflichtigen Patienten auftritt, tritt hier natürlich vermehrt auf, weil die Patienten natürlich schon viel Substanz lassen. Das heißt, sie sind noch weit davon entfernt, auch bei der Verlegung auf die Normalstation oder Anschlussheilbehandlung oder Frührehabilitationseinheiten dann schon einen normalen Lebensweg wieder zu führen. Also das ist, bedarf sicher noch mehrere Wochen an Arbeit und Aufbauarbeit, dass das wieder zu dem Zustand zurückkommt.
Sie haben die künstlichen Beatmungsmaschinen gerade angesprochen. Die sind ja bei einem schweren Verlauf von Covid-19 ganz zentral. Und bei der Beatmung gibt es jetzt neue Erkenntnisse. Am Freitag haben zwei Wissenschaftler in einer renommierten amerikanischen Fachzeitschrift, dem Journal of the American Medical Association, einen unter Medizinern stark beachteten Artikel veröffentlicht. Danach brauchen Covid-19-Patienten eine andere Beatmung als beispielsweise Lungenentzündungspatienten. Wo liegt da der Unterschied?
Ja, die Kollegen haben eigentlich weniger aus, sag ich mal, Auswertung von Studien, sondern eigentlich mehr aus Beobachtung heraus zwei Typen von Patienten festgestellt oder zwei Muster besser erkannt, die diese Patienten sozusagen im klinischen Alltag zeigen. Die einen sind das sogenannte L-Type, also L-Typus genannt auch. Für L steht für Low, also alles sehr niedrig. Und der andere Typ ist der sogenannte H-Typ oder H-Type auf Englisch. Und man hat zumindest Muster erkannt, die sich dadurch ausdrücken, dass bei dem L-Type die Lungen eher noch, sag ich mal, sehr elastisch sind und auch eine hohe Compliance haben. Das heißt, sie sind relativ gut beweglich, es bestehen gar nicht so viele Probleme. Die brauchen weniger Druckunterstützung durch die Beatmungsmaschine. Die sind auch weniger durch die Beatmungsmaschine sozusagen massiv veränderbar, die Lungen, und haben relativ gutes sozusagen Mismatch von dem, was man einsetzt und was am Ende rauskommt, auch in der Lungenbeatmung.
Das hört sich so an, als wenn diese Low-Type-Patienten etwas kräftiger sind und das alles besser wegstecken, und die High-Type-Patienten, das ist ja die andere Gruppe, die ist dann wahrscheinlich schwächer.
Richtig, das ist zumindest ein Muster, was man erkannt hat. Ich bin noch so ein bisschen vorsichtig mit den Beobachtungen. Es stützt sich jetzt weniger auf sozusagen großen epidemiologischen Studien oder Daten. Auch sozusagen auf die Konsequenz daraus kann man noch nicht so richtig gute Schlüsse ziehen.
Und
man
Ihre weiß, Beobachtung, Sie beobachten das ja auch. Sie gehen in eine andere Richtung oder bestätigen Sie
das? Wir sehen das auch so. Wir sind noch etwas vorsichtig mit dem sozusagen, wo wir wenig Erfahrung mit gemacht haben bei unseren Patienten. Und da gibt es auch wenig tatsächlich Untersuchungen zu, ist, ob sich zum Beispiel ein L-Type in einen H-Typ sozusagen ändert oder andersrum. Gibt es dort fließende Grenzen? Das ist noch nicht so ganz klar. Wir haben Patienten, wo wir auch beides tatsächlich sehen, also beide unterschiedliche Muster von diesen Typen sehen. Es ist sicher ein sehr spannendes Konzept und ich finde auch ein sehr gutes Muster, was wir auch in der Tat so erkennen, und wir versuchen dann auch entsprechend die Beatmungsmaschinen so einzustellen, dass wir keine Schädigung machen. Das ist ja das, was wir vermeiden wollen. Auf der anderen Seite natürlich auch das Bestmögliche für den Patienten rausholen.
Es gibt verschiedene Techniken und verschiedene Möglichkeiten der Beatmung. Welche sind das?
Ja, wir haben also letztendlich, wenn man so will, 3 bis 5 verschiedene Möglichkeiten, Luft in das Blut des Patienten zu bekommen. Das einfachste Form ist natürlich einfach, dass wir dem Patienten angereicherten Sauerstoff zur Verfügung stellen. Das sehen wir ja oft häufig im Film, Fernsehen und so weiter. Zweite Möglichkeit ist eine sogenannte nicht-invasive Beatmung. Das heißt, wir können die Beatmungseinstellung vom Beatmungsgerät übernehmen mit einer Maske, die dem Patienten in der Regel über Mund und Nase relativ festsitzend sozusagen dann zur Verfügung gestellt wird. Dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, das ist die Hochfrequenzventilation mit Sauerstoff. Das ist oder Hochfluss, High Flow nennt man das auch auf Englischen, wo dem Patienten mit sehr großen Flüssen Sauerstoff angeboten wird, das auch angereichert ist. Die vierte Möglichkeit ist dann letztendlich die invasivste, das heißt, wir müssen den Patienten in eine Narkose versetzen und er bekommt über einen sogenannten Tubus, einen kleinen Schlauch, der in der Luftröhre liegt, Sauerstoff über ein Beatmungsgerät in die Lunge gepumpt.
Und in dieser Situation muss der Patient aber auch im Koma oder in der Narkose bleiben?
Richtig, also bei dem Letzteren, wo wir eine maschinelle Beatmung machen mit diesem Tubus, muss der Patient in Narkose sein. Das ist nur schwer ertragbar und das kann man sozusagen ohne Sedierung, ohne Analgosedierung nicht durchführen. Die ersten 3 Verfahren, also Sauerstoff, High Flow und nicht-invasive Beatmung, das kann man auch ohne Sedierung durchführen. Das hängt natürlich immer davon ab, auch wie gut der Patient das verträgt, aber in der Regel geht das ohne Sedierung.
Vielen Dank, das war Dr. Matthias Kochanek, Oberarzt auf der Intensivstation der Uniklinik in Köln.
Alles klar, vielen Dank.
Danke Ihnen.